Okay. Bist du bereit, deine Karriere auf die Überholspur zu setzen? Denn das Speed Recruiting Event der Service Plan Group am 30.04. im House of Communication in München bietet dir dafür die perfekte Gelegenheit. In einem kurzen Talk hast du die Möglichkeit, verschiedene Agenturen und deren RecruiterInnen mit deinem persönlichen Elevator Pitch zu überzeugen. Ob du eine kreative Visionärin bist oder eine ambitionierte Bewerberin, Serviceplan lädt dich ein, diese einzigartige Chance zu nutzen. Erhalte tiefe Einblicke in die dynamische Arbeitswelt der Serviceplan Group und knüpfe wertvolle Kontakte. Lerne aus den Erfahrungen anderer und stell dich der Herausforderung des Speed Recruitings. Also, warum warten? Gib deiner Karriere den Turbo Boost, denn sie verdient es, und melde dich jetzt zum Speed Recruiting bei der Serviceplan Group in München an. Den Link mit allen Infos zum Speed Recruiting findest du in der Beschreibung dieser Folge. Mein Name ist Sven Zaro und du hörst Ohne den Hype. Gespräche mit kreativen Menschen aus Design, Kunst, Illustration, Fotografie und Kultur. Und das eben ganz ohne den Hype, der sie sonst oft umgibt. Fons Hickmanns Arbeit verfolge ich schon seit, ich sag jetzt mal, 20 Jahren. Er ist ein paar Jahre älter als ich, quasi eine Arbeitsgeneration vor mir, wenn man so will. Und so war seine Karriere, als ich angefangen habe zu gestalten, schon weit genug, dass ich zu ihm aufschauen konnte, aber gleichzeitig auch noch jung genug, dass ich seine Entwicklung mitverfolgen konnte. Ich hatte spitz bekommen, dass bei ihm gerade ein großer Umbruch stattfindet, und darüber wollte ich mit ihm sprechen. Sein Studio war über die Jahre echt richtig groß geworden, aber er hat dann auch schon gemerkt, dass das nicht die Art war, auf die er arbeiten wollte. Also hielt er das Studio ein paar Jahre lang ganz bewusst auf unter 10 Personen. Aber jetzt ist eine Zeit gekommen, in der er sich noch mehr konzentrieren möchte, und wie er dafür den Rahmen schaffen will, darüber haben wir heute gesprochen. Es ging also um Konzentration, aber auch um Veränderung, um Wertschätzung, Freiheit, Pitches, Trennungsschmerz, Selbstzweifel und seinen immerwährenden Spagat zwischen Kunst und Design. Und noch kurz bevor es losgeht, im Newsletter gibt's jede Woche inspirierende Tipps von meinen Gästen. Kostenlos anmelden kannst du dich dafür auf ohnedenhype.substack.com, falls du das aus irgendeinem Grund immer noch nicht gemacht hast. Und ich freue mich sehr, wenn du dir die 2 Sekunden Zeit nimmst, den Podcast jetzt gleich mit 5 Sternen zu bewerten. Ein kleiner Klick für dich, ein großer Klick für Ohne den Hype. Links zu allem findest du wie immer direkt hier in der Beschreibung. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit Fons Hickmann. Du kannst in jede Richtung mitsteuern, wie du möchtest. Und ansonsten schauen wir einfach mal, wo uns die Reise hinführt. Klingt gut?
Ja.
Ja?
Ich finde es immer nicht so leicht reinzukommen in sowas, aber lass uns einfach machen und du kannst ja hinterher schneiden, wie du es brauchst, oder?
Genau. Ich lasse dich danach die wildesten Sachen sagen in meinem Schnitt. Du hast vorhin gesagt, du wirst nervös, wenn du Grafik hörst.
Habe ich?
Ja, deswegen hörst du schändlicherweise meinen Podcast.
Wenn ich deinen Podcast höre, werde ich nervös. Genau, wenn ich die Kolleginnen höre und die über das Leben reden. Erst, ich kann das nicht so, ich finde das natürlich super, super spannend, eigentlich tendenziell, aber ich kann das nicht so gut hören, weil man natürlich sich, glaube ich, in Beziehung setzt und reflektiert. Huh. Und das mache ich nicht gerne.
Okay.
Mache ich nicht gerne, weil ich irgendwie gerne so. Weil ich meinen eigenen Weg eh schon so komplex und manchmal kompliziert finde. Und wenn ich mir dann noch so viele andere Sichtweisen auf ihren eigenen Weg, der irgendwie in Relation steht, anschaue, das macht mich nervös einfach. Ja, das macht mich nervös, kann man sagen. Ich meine, das ist jetzt auch nicht wertend, so ja, nicht negativ nervös, sondern das macht mich nervös. Und dann vermeide ich das möglicherweise.
Aber es ist ja interessant, weil du, letzten Endes setzt du dich dann ja in Relation.
Ich habe auch meinen eigenen Podcast nicht gehört, den wir vor 2 Jahren gemacht haben.
Tatsächlich hören viele ihren eigenen Podcast nicht. Aber ich habe es auch schon mehrfach gesagt, dass man sich an seine eigene Stimme überhaupt gewöhnt, dauert schon auch eine Weile normalerweise.
Ja, aber da habe ich das ist es nicht.
Ja.
Das habe ich ja auch eigentlich häufiger, dass wir auch hier was aufnehmen mit den Kids, ne? Und da habe ich mit der Stimme, das geht. So, mhm. Da fühle ich mich fein mit. Das sind eher die Inhalte.
Mhm. Die eigenen Inhalte, die du von dir gibst dann.
Jetzt hast du mich gefangen. Jetzt hast du mich erwischt. Ich weiß auch häufig nicht hinterher, nach so Interviews, ich weiß meistens nicht, was ich gesagt habe.
Ja, voll die Out-of-Body-Experience.
Na, du kannst dich ja vorbereiten. Du kannst ja sagen, ich habe meine Statements, die möchte ich loswerden, die möchte ich platzieren, so wie Politiker das tun. Oder du machst es nicht und sagst irgendwie, das Spontane ist vielleicht schöner oder authentischer, vielleicht auch gefährlicher, aber letztendlich vielleicht auch interessanter. Und das mag ich einfach mehr, das Spontane. Also vorher nicht so genau wissen, was kommen an Fragen, deswegen hast du auch keine Fragen geschickt oder so. Will ich auch nie haben, wenn ich ein Interview gebe. Ich will nie Fragen haben. Sag einfach, komm vorbei und wir reden. Und du weißt natürlich dann auch nicht, was du antworten wirst. Und das ist natürlich so manchmal gut, manchmal heikel.
Aber worin siehst du die Gefahr? Weil du hast gesagt, gefährlich.
Ja, dass man so ins Plaudern gerät und dann erzählt man aus dem Nähkästchen und dann kommen Geheimnisse raus, die man vielleicht hinterher dann doch nicht hätte sagen wollen. Oder Dinge, wo man sich selber noch nicht klar ist, wenn du so in einer Erfindung bist. Also dieses Vervollständigen des Gedankens beim Sprechen, ne? Zum Beispiel, dass du eigentlich, während du sprichst, eigentlich erst den Gedanken für dich formulierst, hast du vorher nicht formuliert. Weißt du, wusstest du noch gar nicht. Und dann redest du und dann hast du plötzlich dann ein Statement und hast gar nicht drüber nachgedacht. Verstehst du, was ich meine?
Aber ist das nicht vielleicht manchmal auch notwendig? Mir geht's häufig so, dass ich die Sachen aussprechen muss oder aufschreiben muss, damit ich eben überhaupt zu einer Klarheit kommen kann. Weil wenn ich sie einfach nur denke, ich komme einfach nicht an den Schritt an. Da ist irgendeine Schwelle, die erst im Gespräch vielleicht auch durchbrochen werden kann.
Auf jeden Fall. Deswegen sind Gespräche auch so notwendig. Also zwischenmenschliche oder auch professionelle Gespräche sind ja wichtig, haben eine ganz tolle Funktion. Aber wenn du jetzt fragst, wie kommt man zu einer eigenen Klarheit, dann würde ich eher sagen, dass das Zwiegespräch mit dir selber notwendig. Und das ist so, das funktioniert so auf einer anderen Ebene. Das ist nicht öffentlich sozusagen. Das funktioniert vielleicht in der Meditation, wo du ja auch in so ein Zwiegespräch gehst. Und da kann man auch laut sprechen. Man spricht nichts dagegen, mit sich selber laut zu sprechen oder sich auch zu widersprechen. Und da kannst du durchaus Lösungen, Ergebnisse finden, die sich vielleicht,
ne? Aber Meditation ist ja so ein Space, wo man ja versucht, würde ich zumindest mal unterstellen, wo man bewusst versucht, sich auch von dem eigenen Blödsinn, den man sich die ganze Zeit erzählt, nicht zu sehr beeinflussen zu lassen, oder?
Kommt auch an, wie man es anwendet. Also ich glaube, ich habe da eine andere, benutze das anders. Ich benutze das nicht so in diesem esoterischen Sinne, sondern ich benutze das eher, um Themen für mich zu klären, für mich Antworten zu finden oder auch Entscheidungsprozesse zu klären. Also nicht in dem religiösen, spirituellen Sinne, sondern auch tatsächlich ganz funktional Entscheidungsprozesse zu beschleunigen oder auch zu Ergebnissen zu kommen.
Aber wenn du hast da ein Meditationskissen liegen, setzt du dich manchmal hin und sagst, heute kläre ich, welchen Steuerberater ich fürs nächste Jahr nehme oder was sind das dann für Fragen?
Auch diese Fragen kann man sich stellen. Das ist jetzt irgendwie, da kriegt man nicht unbedingt eine Antwort drauf, würde ich sagen, auf so eine Frage. Da kriegst du einfach keine Antwort. Und keine Antwort ist halt auch eine Antwort. Nee, das sind eigentlich eher so lebensbiografische Fragen, die man da stellt. Also wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Wo gehe ich weiter? Wo will ich leben? Wie will ich leben? Manchmal sind die Fragen auch ganz konkret. Soll ich diese Reise antreten oder nicht? Soll ich nach China fliegen oder nicht? Das sind eher dann so Dinge, die man dann fragt oder was ein großer Punkt ist, Zwischenmenschliches. Du hast Konflikt mit jemandem, den du eigentlich magst. Warum ist es so? Hat das was mit mir zu tun? Hat das was mit der Person zu tun? Hat das mit uns beiden zu tun? Warum entsteht da jetzt ein Konflikt, wo eigentlich keiner sein sollte oder müsste? Aber das hat ja immer einen Grund. Und wie kannst du das mit dir so relativ neutral verhandeln? Das ist gar nicht so einfach. Weil man natürlich immer Positionen für sich einnimmt. Und in der Meditation schaffst du so einen Außenblick auf dich auch, auf dein eigenes Agieren und sagen, vielleicht warst du ja auch, hast du ja falsch gelegen. Ja. Und das finde ich hilfreich, ja.
Aber das heißt, es ist so ein Moment für dich, wo du eben versuchst, diese Neutralität zu finden.
Ja, weil du dann, glaube ich, zu faireren Ergebnissen auch kommst. Für dich und auch den Partner, Partnerin, mit der du gerade zu verhandeln hast oder in Kontakt stehst.
Du hast ja eigentlich den perfekten Übergang schon geschaffen zu den großen Lebensentscheidungen, weil du ja eigentlich mittendrin in der Ausführung einer solchen steckst, oder?
Ja, obwohl das jetzt nicht unbedingt neu für mich ist, diese Situation, sondern mein Leben ist eigentlich im permanenten Wandel, seit ich denken kann. Es geht immer um Wandel, die von außen betrachtet radikal sind, von innen sich aber für mich möglicherweise ganz natürlich ergeben. Ortswechsel, Berufswechsel, Wechsel im sozialen, persönlichen Bereich. Ja, da ist einiges passiert. Und da gibt es natürlich jetzt irgendwie so krass viele Aspekte, ne? Du meinst natürlich beruflich. Und da habe ich mich ja, als wir gezoomt haben, schon gefragt, wie man das eigentlich beantwortet, was da passiert und wo da der eigene, wir haben noch über eigenen Willen auch gesprochen, wo denn der Anteil ist. Mhm. Ist das überhaupt von innen oder von außen? Wo kommt das her, dass sich das Leben so stark verändert? Liegt das an einer Person? Liegt das an der Prägung?
Naja, ich meine, dann die erste Frage, die du damit ja eigentlich stellst, ist, gibt es überhaupt freien Willen? Oder? Ich weiß nicht, ob wir das wirklich hier komplett ausführen sollen. Das ist wahrscheinlich ein 5-Stunden-Gespräch. Aber ich glaube generell nicht an freien Willen. Ich glaube, was wir als freien Willen empfinden und auch ausführen, ist eine funktionale Fiktion.
Ja. Produktive Fiktion. Ja. Okay, produktive Fiktion ist aber ein tolles Thema auch wiederum. Aber klar, das ist, wir machen uns da häufig was vor. Illusionen laufen wir nach, dass wir denken, ja, freie Wille, ich habe alles im Griff. Vor allen Dingen, ich plane mein Leben. Auch ein Riesenthema, Lebensplanung. Ich plane mein Leben. Es gibt diesen schönen Satz, willst du Gott zum Lachen bringen, erzähle ihm deine Pläne. Ich kann nicht mein Leben überhaupt planen. Du kannst es ein Stück weit planen. Ja, du kannst zum Beispiel dein Frühstück planen und auch das Abendessen und vielleicht auch noch deinen Geburtstag übermorgen. Aber mit wem du dein Leben verbringen wirst, wo du dein Leben verbringen wirst, ob du in welcher Qualität du leben wirst, in welchen Umständen, das ist sehr stark beeinflusst von außen. Und du kannst, sag mal, du kannst da mitmachen, du machst da mit und du kannst auch verändern. Aber die großen Schicksale und großen Entwicklungen hast du eigentlich kaum Einfluss drauf, die passieren. Und dann ist eher die Frage nicht, ob die passieren oder nicht passieren, ob ich die verhindern kann oder nicht, sondern wie gehe ich damit um?
Also das Problem in Anführungszeichen fängt ja noch früher an, weil du kannst ja Dinge wollen und versuchen, sie dahingehend zu ändern. Mhm. Aber du kannst ja nicht beeinflussen, was du willst.
Das ist ja die Frage, Prägung, ist das vorher schon klar, was ich will oder nicht? Oder kann ich das selber oder weiß ich das selber oder kann ich das unterscheiden von dem, was vorher war? Oder vielleicht ist dann auch eine Gegenreaktion auf meine Eltern oder auf wen auch immer. Das, was ich will. Ich will plötzlich was ich eigentlich letztendlich nicht will. Oder ist das Werbung oder ne, was ich will? Oder brauche ich diese Schokolade wirklich oder dieses Waschmittel? Das musst du natürlich für dich auch immer hinterfragen. Aber da finde ich das persönliche Zwiegespräch, also sprich Meditation, auch wieder hilfreich, weil du dann auch diese Fragen, auch solche Fragen stellen kannst und merkst irgendwie, das brauche ich gar nicht. Ja. Ich will das zwar haben, aber ich brauche das gar nicht. Ja, und wenn du sagst, ich will es haben, aber ich brauche es nicht, dann hast du eine Entscheidung. Sagen, okay, ich will es da haben, aber ich verzichte, weil ich brauche es nicht.
Du meinst, dann hast du den Spielraum, so eine Entscheidung.
Da ist so ein Spielraum, da ist so ein kleiner Spielraum. Ja. Aber nur, wenn du es dir bewusst machst, glaube ich. Ja, ja. Nicht, wenn du impulsiv durchs Leben gehst nur.
Und die Frage, was brauche ich, ist ja auch eigentlich total einfach zu beantworten. Weil ich meine, du sitzt jetzt gerade hier und bist am Leben. Das heißt, alles, was du jetzt nicht hast, brauchst du auch nicht. Und vieles von dem, was du hast, brauchst du auch nicht natürlich.
Definitiv, aber wir brauchen nicht viel. Ja. Wir brauchen, also es gibt halt ein paar Kerndinge, die halt gut sind zu haben sind, dass du halt gesund bist, dass du halt weißt, wen du magst, wen du nicht magst, dass du halt im besten Falle Liebe im Leben hast. Das ist natürlich schon mal ein echter Luxus, fantastisch. Dann können wir auch uns glücklich schätzen, meisten von uns glücklich schätzen, wie und wo wir leben. Gerade in der westlichen Welt, wir sind in einer permanenten Luxussituation, die diese Unzufriedenheit, die überall auftaucht, eigentlich auch nicht rechtfertigt. Die Menschen sind im Durchschnitt viel zu unzufrieden mit ihrem Leben. Was aber auch eine Betrachtungsfrage ist, wenn du guckst dir mal genau an, so, ne, wir haben unsere Kernbedürfnisse sind mehr als befriedigt. Und vielleicht ist es auch noch ganz schön, unser Leben.
Aber von den großen Momenten im Leben, weil du sagst, alles ist immer die ganze Zeit im Wandel bei dir.
Ja.
Es klingt für mich so, als hättest du quasi im Kopf so eine Liste von Dingen, die große Umschwünge in deinem Leben waren bisher.
Es gibt eine Vergangenheit, aber es gibt zum Beispiel keine Zukunft.
Aber möchtest du die Liste mal mit mir teilen, der großen Veränderungen, die bisher stattgefunden haben?
Ah, nicht so im Detail, glaube ich. Das sind nur so im Groben die Themen vielleicht. Das sind halt Veränderungen im örtlichen, in welcher Stadt lebt man, welchen Beruf hat man und auch welche Beziehungen führt man zu Menschen und oder beendet dies, was ja auch oder schicksalhafte Beendungen auch von Beziehungen. Das führt zu sehr großen Brüchen im Leben oder nach dem Bruch vielleicht zu einer Wandlung. Also ist ja erstmal auch eine Katastrophe möglicherweise. Und die Katastrophe bringt dich in eine Krise. Und da ist ja die Frage, kommst du da wieder raus? Kommt nicht jeder raus aus Krisen, aber Krisen, im besten Falle kommt man raus und im besten Falle kommt man so raus, dass man was für sein Leben mitnimmt, was Positives, was gelernt hat, sich vielleicht möglicherweise verändert, vielleicht Fehler, die man vorher begangen hat, nicht mehr tut.
Ich würde auch sagen, 90% von all den Krisen sind im Rückblick nicht so katastrophal gewesen, wie sie sich angefühlt haben in dem Moment.
Ja, man kann ja nur auf sich selber gucken und wie man es halt selber empfindet. Von außen betrachtet ist das immer schwer, über Krisen anderer zu urteilen, weil man nicht weiß, wie tief die empfinden, diese Krise. Es gibt so einen tollen Spruch, den glaube ich, weiß ich, einen tollen Satz, den kriege ich glaube ich jetzt nicht hin, von einem amerikanischen Schauspieler, einem Komiker. Der hat mal gesagt, sei nett zu den anderen Menschen, du weißt nicht, in welcher Krise sie sich befinden oder du weißt nicht, welchen Kampf sie gerade fechten. Und du kannst davon ausgehen, dass jeder Mensch einen Kampf fechtet in seinem Leben, irgendwann in einer Phase seines Lebens. Auch wenn die nach außen glücklich aussehen und ein tolles Leben haben, heißt das nicht, dass die nicht auch schwere Zeiten haben. Und deswegen ist es ratsam, zu seinen Mitmenschen möglichst wohlwollend und mitfühlend zu sein, weil denen geht's vielleicht gerade nicht gut. Und es kann dir auch passieren jederzeit, dass du mal so eine Phase hast, wo du dann auch auf Freundlichkeit angewiesen bist.
Generell fühlt sich's, glaube ich, auch einfach besser an, nett zu Leuten zu sein.
Ist halt nicht immer so leicht.
Aber hast du jemals?
Wir nerven ja auch.
Das stimmt. Aber hast du jemals einen Moment in deinem Leben gehabt, wo du über deinen Schatten gesprungen bist und nett zu jemandem warst, obwohl er dir auf die Nerven gegangen ist und danach bereut hast, dass du nett warst zu der Person?
Da hast du recht. Das ist ein Punkt.
Ja, es kostet Überwindung, aber es wird nie enttäuscht.
Ja, nie. Es gibt Arschlöcher, ne? Also denk an dann irgendwie, ey, ich hab's versucht, verdammt nochmal. Du hast es nicht angenommen, du hast es nicht gesehen. Aber du hast natürlich recht. Ne? Im Prinzip sollte man es schon sein, aber es ist halt verdammt schwer, weil man ist ja auch anderer Meinung oder genervt. Mhm.
Aber die große Veränderung jetzt gerade in deinem Leben ist ja eigentlich keine Tragik, sondern das war ja ganz bewusste Entscheidung von dir und ja. Wenn ich es richtig verstehe, ist ja auch eine Menge Erleichterung jetzt irgendwie mit dabei. Max, vielleicht kannst du kurz sagen, weil wir uns noch nicht einigen konnten darauf, wie wir das Ganze betiteln. Ja. Ich würde es Verkleinerung nennen. Verkleinerung des Studios von Sigmann oder M23.
Ja, aber nicht Verkleinerung meiner Arbeit. Deswegen hatte ich ja mit diesem, weiß nicht, ob dieser Begriff so passt, finde es Wandel da ja besser auch, weil ich verändere ja mein Arbeiten mal wieder. fokussiere mich auf andere Schwerpunkte in meiner eigenen Arbeit, lege nicht mehr den Schwerpunkt auf konzeptionelles Agenturarbeiten, sondern vielleicht wieder stärker, was ich ja vorher auch jahrelang gemacht habe, auf das künstlerische Arbeiten innerhalb des Designs. Also ich mache jetzt keine Kunst, ne, das ist schon klar, sondern auf das künstlerische Design. Und dazu hast du, wenn du so eine Agentur läuft mit x Mitarbeiterinnen und Freelancern und Praktikantinnen und so weiter, geht das immer mehr verloren, weil du wirst ein Manager. Du bist viel am Telefon, du schreibst Verträge, du bist in Meetings, du bist unterwegs, du sitzt im Zug oder und fährst zu Treffen. Und für diese Phase des künstlerischen Arbeitens, des designerischen Arbeitens wird immer kleiner. Und das ist aber das, womit du angefangen hast und was du auch am besten kannst und was auch wertvoll ist möglicherweise für dich selber und vielleicht auch für andere. Und wenn, damit das nicht verschwindet irgendwann, weil Business so wichtig und so groß ist und weil du so viele Leute ernähren musst und dich selbst und deine, alles, was du so geschaffen hast, finanzieren musst, Banken wollen von dir Geld und so. Diese ganzen Zwänge, die entstehen, die natürlich auch funktional sind, aber trotzdem Zwänge sind, verringern halt deine künstlerischen Möglichkeiten. Einfach auch qua Zeit.
Wie lange war denn diese Zeit? Weil du hattest sehr schnell Erfolg, einfach im Design. Und zu welchem Zeitpunkt hat dieses Studio M23 dann so eine Größe angenommen, dass du eigentlich mehr in eine Managerrolle gedrängt wurdest?
Also es hat angefangen, sag mal so, ich habe das Studio gegründet vor 23 Jahren, nächstes Jahr sind es 23 Jahre, M23, das sind alles so Schlüssel, Arithmetik. Am Anfang habe ich das noch selber betrieben mit ein, zwei Leuten die ersten Jahre und dann wurde das groß. Zwischenzeitlich war das mal riesig, dann so 20 Leute. Das war eine schreckliche Phase, wo ich da schon kapiert habe, das funktioniert nicht für dich persönlich. Und dann sind wir von 20 wieder auf 12 runter und dann haben wir weiter reduziert in den folgenden Jahren auf jeden Fall unter 10 Personen. Und in den letzten Jahren waren es ungefähr 7 Personen.
Und wie ist es dazu gekommen, dass ihr 20 wart? Also welche Umstände haben dich dazu quasi gezwungen? Oder war das auch ein bisschen Größenwahn?
Ja, das war ein großes Design für ein Museum in Stuttgart, wo wir ein Leitsystem entwickelt haben für ein ganz großes Haus, großes Museum. Und da brauchte ich halt plötzlich so viele Leute. Da brauchte ich Architekten, da brauchte ich Leute, die Verträge machen. Und da war dann kreativer Anteil so. Und genau. Und das war finanziell interessant, aber das war menschlich schwierig und es hat mir auch nicht gut getan. Und das war für mich schon so ein Schnitt, wo ich sagte, so möchtest du nicht arbeiten. Wenn du das ein paar Jahre machst, bist du kaputt. Dann bist du körperlich und seelisch kaputt. Das war so ein Schnitt auch, wo ich, sagen wir mal, mein Berufsfeld was stark verändert habe und mich es klingt so romantisch, wenn ich sage, gegen das große Geld und für etwas anderes entschieden habe, aber es ist tatsächlich ein bisschen so, weil das hat da gewunken. Und ähnliche Entwicklung machst du halt, wenn du halt 20 Jahre so ein Business hast, mehrfach. Mhm. Und jetzt ist halt wieder so ein Schnitt oder wieder so eine Situation entstanden, wo ich denke, irgendwie, du musst das jetzt verändern. Die Lebensumstände, auch die Arbeitsumstände in unserem Beruf haben sich radikal verändert in den letzten 3-4 Jahren durch Corona zum Beispiel. Dass viel mehr zu Hause gearbeitet wird, dass viel mehr in kleineren Einheiten gearbeitet wird. Und dass auch die Beziehung zu Aufträgen eigentlich eine andere ist und auch die Haltung eine andere ist, auch von Designerinnen. Die Haltung eine andere werden sollte eigentlich, würde ich auch empfehlen, meinen Kolleginnen. Dass es für mich eigentlich so sozusagen so gereift ist in den letzten Monaten, dass ich das verändern muss. Und das mache ich jetzt.
Und wie sieht die Veränderung aus?
Verkleinerung, wie du es sagst. Ich würde ja sagen, irgendwie Konzentration. Mhm. Konzentration. Ich konzentriere mich wieder auf das, was ich kann und was ich mag, was ich liebe. Also wofür ich brenne. Weil ich immer gesagt habe, macht das in eurem Leben, wofür ihr brennt. Scheißegal was. Es muss nicht Design sein. Macht das, wofür ihr brennt. Und wenn ihr die Gelegenheit dazu habt, natürlich, auch das ist eine Luxussituation. Aber manchmal muss man auch dafür kämpfen, sich diese Situation zu ermöglichen. Also ich glaube, dass für diesen Erfolg, von dem du sprachst, der bei mir recht früh eingesetzt hat, habe ich auch hart gekämpft, weil ich auch aus einem eigentlich einen nicht gestaltungsfreundlichen Umfeld kam, also qua meines Elternhauses oder sonst wie. Also das war schon sehr schräg, eigentlich das zu tun, was ich damals getan habe. Und da musste ich schon hart für kämpfen, das durchzusetzen.
Aber was war da der Widerstand? Vielleicht hast du mir beim letzten Mal erzählt, aber ich habe es gerade nicht mehr drauf. Ja. Was war der familiäre Widerstand, gegen den du da so rebellieren musstest?
Ja, es ist eigentlich, muss man ja sagen, so ich meine Eltern liebe, sie haben halt bis zu ihrem Ausscheiden aus dem Leben nicht verstanden, was ich tue. Mhm. Und null Verständnis dafür entwickeln können und es überhaupt nicht einordnen können.
Was haben deine Eltern gemacht?
Mein Vater ist Unternehmer gewesen und meine Mutter hat ihm dabei geholfen.
Und dieses Design war einfach zu abgefahren als Thema.
Das war Kunst und Kunst hatte natürlich keinen monetären Wert und war auch nicht einzuschätzen, war auch nicht zu beurteilen, entzog sich jeglicher Berechnungsmöglichkeit.
Aber
und damit auch nicht keine, entzog sich auch einer Wertschätzung.
Aber ich weiß nicht, zu welchem Zeitpunkt deine Eltern dann nicht mehr waren. Aber ich meine, irgendwann gab es ja bei dir einen Punkt, wo du letzten Endes auch, du hättest ja einfach einen Kontoauszug hinlegen können, hättest sagen können, hier, das mache ich.
Ja, klar, hab ich natürlich alles versucht. Ich weiß nicht, ich hatte eine Ausstellung mal in China. Es war schon, also war ja einer der ersten, der nach China gefahren ist und war ja schon 8-mal dort. Und das war so 2006, glaube ich, ne? Ausstellungskatalog ging und Zeitungsartikel und das Ganze und so. Und dann habe ich gedacht, ja, die einzige Frage, die kam, und womit verdienst du eigentlich dein Geld?
hat dir das wehgetan?
Total. Ja. Und du musst halt wiederum, um es auch wieder umzumünzen, musst auch wieder lernen, wie gehst du mit diesem, sagen wir mal, wehtun, also Schmerz um, so dass du sagst, ich mach trotzdem. Und die Wertschätzung, die du möglicherweise nicht erhältst für deine Arbeit, wie schaffst du das selber dir zu geben? Das ist gar nicht so einfach für Künstlerinnen. Also ich denke, wenn du erfolgreicher Grafikdesigner bist, hat man da auch wieder Glück. Also muss ich auch sagen, habe ich auch viel Glück gehabt. Und viele Kolleginnen, die Künstler, die Kunst machen, haben häufig dieses Glück nicht. Und wie hart das ist, das durchzustehen und das durchzuziehen, über so viele Jahre die eigene Arbeit zu machen, das ist sehr bewundernswert. Und da muss man auch mal, wenn man da Freunde hat, die da sowas, diesen Weg gehen, mal auf die Schulter klopfen.
Aber du hast mal zu mir gesagt, dass du diese Anerkennung generell brauchst, die Wertschätzung für das, was du tust, brauchst du.
Ja, Anerkennung ist ein bisschen so das Vaterding. Wertschätzung ist noch was anderes. Ich finde, Wertschätzung brauchen wir alle und das ist völlig notwendig. Bei Anerkennung bin ich da ein bisschen ambivalent, weil das so ein psychologischer Begriff ist eher. Bei Wertschätzung finde ich das was ganz Konkretes. Also du machst eine Arbeit und die sollte wertgeschätzt werden von Auftraggebern ja auch, ne? Oder Kolleginnen. Und diese Wertschätzung ist, finde ich, ganz, ganz elementar wichtig, auch für das, was wir so alltäglich in unserem Beruf machen. Weil Grafikdesigner sind sehr komplex ausgebildet. Nicht alle, aber die studiert haben, auf jeden Fall. Die sind sehr generalistisch ausgebildet. Die haben Erkenntnisse in Theorie, in Philosophie, in Geschichte, um diese Skills werden häufig auch mitvermittelt im Studium. Und natürlich haben sie viele Kenntnisse in künstlerischen und gestalterischen Bereichen und haben das jahrelang studiert und haben das auch jahrelang betrieben, sind Expertinnen. Und da kannst du auch schon mal sagen, okay, da muss die Wertschätzung natürlich von einem Auftraggeber oder von einem Museum, was die ja dich jetzt mit einem Design beauftragt, auch kommen. Das sehe ich nicht immer und das sehe ich auch ein bisschen erodieren.
Ich weiß nicht ganz, wie ich dazu stehe, weil auf der einen Seite in der perfekten Welt, ja, da sollte natürlich immer irgendwie Wertschätzung da sein und dass einem auch vermittelt werden, dass man eben nicht einfach nur blöd dasteht. Aber wie gesagt, das ist halt eher in der perfekten Welt. In der Realität ist es ja so, dass die Leute auch nicht die geringste Ahnung haben, wie du ausgebildet bist oder sowas, sondern sie heuern dich ja auch nicht an wegen deiner Ausbildung, ja, auch wenn es vielleicht impliziert ist, sondern sie heuern dich ja eigentlich an wegen dem Mehrwert, den du für sie schaffst am Ende des Tages. Weil in den meisten Fällen ist es ja doch auch einfach kommerziell, auch wenn deine Arbeit vielleicht sehr künstlerischen Aspekt hat, ist das Ziel für die Kunden und Kundinnen ja in der Regel eigentlich kommerziell.
Ja, aber vertrau deinem Designer, kann ich da nur sagen. Du engagierst ihn nicht ohne Grund, vertrau ihr oder ihm. Du vertraust ja auch deinem anderen Menschen, die dir helfen, deinem Arzt oder so. Deinem Zahnarzt, dem sagst du ja auch nicht, mach mir erstmal 3 Bohrungen, bevor ich mich für eine entscheide. Wir pitchen jetzt mal Plomben oder so. Ne? Wir pitchen jetzt mal Zahnersatz. Sondern du schaffst dir das, du sagst vorher, okay, mit dir möchte ich zusammenarbeiten, weil dann führt das auch in der Regel zu einer sehr guten Zusammenarbeit, wenn man dieses Vertrauen gibt.
Also ich stimme dir zu 100% zu, aber ich sehe, dass es immer schlimmer wird, selbst bei Ärzten und Ärztinnen, dass Leute vorher dann irgendwie auf irgendwelche Horrorgeschichten in irgendwelchen Foren lesen und dann zu ihren Ärzten kommen und sagen, also ich vertraue dir zu 100%, aber ich habe mal 14 Tage lang nachgeforscht und ich habe hier 9 Excel-Sheets angelegt und das ist eigentlich, wie ich behandelt werden möchte. Mhm. Und bei Design ist es ja, glaube ich, ganz, ganz schlimm, weil die Leute ja eigentlich denken, es braucht nicht eine komplexe Ausbildung oder ich meine, die Ausbildung kann halt irgendwie an der Uni stattfinden oder einfach, dass man sich viel mit Dingen beschäftigt. Aber die Leute denken ja, es ginge um Geschmack.
Ja, ja,
und Geschmack genau. Haben sie ja. Ja, wir haben ja alle guten Geschmack.
Ich weiß, aber es ist nicht so. Aber das ist ein Trugschluss.
Ja, ja.
Das ist ein absoluter Trugschluss. Es geht überhaupt nicht um Geschmack, sondern es geht tatsächlich auch um Wissen. Ne? Und deswegen sage ich ja, dass da eine Ausbildung hintersteht, die teilweise universitär ist und die komplex ist. Da ist das Wissen auch, wie funktioniert denn Zeichen? Wie funktioniert ein Zeichen? Was ist das für eine Geschichte? Was löst das aus? Auch die Psychologie dahinter. Das sind ja alles, sagen wir mal, Skills, die du im Studium fast als Beifisch mitlernst. Aber das ist halt, wenn du das nicht hast, dann kannst du das auch nicht tun. Und deswegen ist das schon eine Expertentätigkeit.
Aber ich glaube, was ich sagen will, das meinst du nicht, wenn du diese Wertschätzung, wenn du dich davon zu abhängig machst, emotional, dass du dir die Zähne ausbeißt, weil die Leute einfach meistens nicht so gepolt sind, dass sie einem das so geben können?
Hm. Ja, ich weiß nicht, was du jetzt... vielleicht habe ich das nicht gut genug ausgedrückt, was ich da meine an Wertschätzung, weil das Wertschätzung meine ich immer in einem positiven Sinne für beide. Wenn du halt mit Vertrauen und Wertschätzung in eine Zusammenarbeit hineingehst, wird die produktiver. Mhm. Wenn du mit Skepsis und Misstrauen hineingehst, ist das hinderlich. Ja. Und das gilt für beide Seiten natürlich. Also ich sag den Studierenden, verurteilt nicht die Auftraggeber, denn die sind im Thema, die leben dieses Thema, die wissen das. Die wissen vielleicht nicht, wie man das visuell kommuniziert. Deswegen fragen sie euch ja, aber vertraut denen, dass die was zu sagen haben und hört denen auch zu. Es gibt ja auch diese Haltung, irgendwie die reden immer nur Unsinn und ich lasse mich nicht machen, was ich will. Das ist Quatsch. Die sind das Thema. Da müsst ihr euch drauf einstellen. Und umgekehrt wiederum die Wertschätzung und das Vertrauen der Designerin gegenüber, dass sie, die sich diesem Thema intensiv widmet, mit dem Background, mit der Ausbildung, mit dem Wissen und mit ihrem Talent, ja, und das Beste für dich da rausholt.
Aber das heißt, es geht ja eigentlich da immer um so eine Partnerschaft, dass einfach die richtigen Leute zusammenkommen.
Dann es geht um eine Partnerschaft. Letztendlich geht es um eine Partnerschaft auf Augenhöhe. Nur dann hast du super Ergebnisse. Und das ist ja auch meine 20 Jahre Berufserfahrung. Da, wo diese Partnerschaft auf Augenhöhe funktionierte, sind die tollsten Dinge entstanden. Und du kannst wirklich qualitativ sehen, wo diese Wertschätzung, gegenseitige Wertschätzung vorhanden war und wo nicht.
Das heißt,
Es ist ein Business-Tipp für beide Seiten. Aha. Also wie kommt ihr für beide Seiten zu wunderbaren Ergebnissen? Nämlich durch Vertrauen und Wertschätzung.
Wir hatten auch vorhin, als ich reingekommen bin und du mir netterweise einen Kaffee gemacht hast, haben wir uns ja schon über einen Pitch unterhalten, wo du ausgestiegen bist.
Ja.
Mal. Und das ist ja aber auch so eine Fähigkeit, glaube ich, die man halt mit der Zeit lernen muss, so ein Gefühl dafür zu kriegen, wo kann diese Partnerschaft einfach nicht entstehen, oder? Also dass man halt einfach dann mit Leuten zusammentrifft und sagt, okay, ich glaube, der Vibe stimmt halt hier einfach nicht.
Ja, das ist was Zwischenmenschliches, oder, der Vibe?
Ja, aber es kann ja auch...
Was meinst du mit Vibe?
Ja, einerseits ist zwischenmenschlich, aber eben auch, dass man merkt, ob diese Leute einem dann auch den Freiraum geben können.
Ja, aber Pitch ist generell ist ja ein Problem im Grafikdesign. Du kannst ja sagen, in Architektur funktioniert das noch einigermaßen, weil Pitches ordentlich bezahlt sind und wenn du dann einen Pitch gewinnst, kriegst du sehr viel Geld. Aber das ist ja im Grafikdesign nicht so, sondern du gewinnst einen Pitch, der meist in der Regel schlecht bezahlt ist und dann gewinnst du den Etat und der ist gar nicht so hoch. Verstehst du? Mhm. Also du gehst wahnsinnig in Vorleistung. Und wenn du 5 Pitches machst, bist du pleite. Ist einfach so, du bist bankrott. Weil dich jeder Pitch das Dreifache kostet von dem, was du an Pitch-Honorar bekommst. Und du kriegst halt dann, wenn du 1 von 10 gewinnst, nicht 1 Million. Es ist einfach ein Unterschied. Und deswegen ist das sehr schwierig überhaupt, über diese Pitches zu arbeiten in unserem Beruf. Und möglicherweise auch nicht sinnvoll.
Hast du in den letzten Jahren noch an Pitches teilgenommen oder hast du irgendwann da den Schlussstrich gezogen?
Sagen wir mal so, ich habe viele abgesagt, aber ich habe auch einige gemacht. Und du hast sozusagen Komponenten, wie du entscheiden kannst, ob ich mitmache oder nicht. Eine wichtige Komponente ist Interesse und Freude und Spaß. Ich will mal so zusammenfassen. Also ist das ein Thema, was mich total reizt? Dann musst du gucken, wie ist die Bezahlung? Das sind eigentlich die beiden wichtigsten Punkte. Und ja, nehmen wir nur die beiden. Und wenn das beides zutrifft, do it. Ja. Wenn eins von den beiden nicht zutrifft, also entweder du kriegst den Pitch nicht bezahlt oder das wird wahrscheinlich gar keinen Spaß machen, mach's nicht. Ne? Muss schon beides da sein. Und eins allein reicht nicht.
Das heißt, eigentlich kann man es runterbrechen auf Spaß und Kohle.
Ja, klar, aber es muss halt beides da sein. Ja. Und wenn du sagst, ansonsten, wenn es nur Spaß ist, dann mach keinen Pitch. Dann mach das vielleicht in einer anderen Situation, wo du die Gelegenheit dazu hast oder sonst wie. Wenn es nur um Kohle geht, okay, das ist jetzt, sagen wir, für wirtschaftlich orientierte, humanitär orientierte Menschen reicht das als Argument aus. Wenn es um Kohle geht, würde mir jetzt nicht reichen als Designer.
Aber ich nehme an, das war ja auch genauso ein Problem, wenn du halt 20 Leute im Büro hast, dann musst du halt immer mehr Sachen machen, weil der Kohleaspekt irgendwie überwiegt. Ja. Und der Spaßfaktor fällt vielleicht ein bisschen hinten runter.
Ja, ich habe aber auch da Glück gehabt, weil ich, glaube ich, in diesen Jahren, in 20 Jahren nichts gemacht habe, wo ich nicht hinterstehen kann.
Nichts.
Musst du mir zeigen. Vielleicht gibt's da was, aber nee. Wir haben meistens diese beiden Parameter erfüllt worden, obwohl der Grand der Jobs, die wir gemacht haben, auch nicht über Pitches gelaufen ist, sondern teilweise auch über sehr lange Vertrauensverhältnisse. Es sind vielleicht auch Sachen, die jetzt nicht so bekannt sind, zum Beispiel Diakonie Düsseldorf. Arbeite ich seit 21 Jahren zusammen.
Aber ich meine, du versteckst die auch nicht oder so. Die sind ja auch auf deiner Website.
Die sind zu finden.
Ja. Mhm. Ja.
Meist die Poster, aber es ist ganz viel Corporate, auch Corporate Design, was man jetzt nicht so sieht.
Aber mit dem Zeigen ist es auch immer, man sollte ja auch die Sachen zeigen, von denen man mehr machen möchte. Und eben die Banalitäten, vielleicht kann man dann hinten runterfallen lassen. Weil ich meine, jeder Job bringt auch banale Aspekte mit sich, vor allem wenn man Corporate macht. Mhm. Ich meine, du musst ja nicht jede Visitenkarte dann irgendwie zeigen, die du gemacht hast oder so.
Nee, das sind wahnsinnig viel Papier. Du hast ja die Archivwand gesehen bei mir im Studio. Das sind ja Tonnen von Papier, die man produziert in so einer Zeitspanne.
Und die ist ja jetzt schon wahnsinnig reduziert.
Ja, ich bin gerade dabei ich reduziere gerade ganz viel, weil auch das zu diesem Lebenswandel jetzt vielleicht auch dazu gehört, dass ich auch überlege, was brauche ich, was muss ich aufheben und was auch nicht. Ich verschenke sehr viel, bin seit Wochen am Verschenken. Ich gebe auch viel ab, das will ich dann nicht Verschenken nennen, sondern das nennt man aber Schenkung an Museen. Ich hatte gestern ein großes deutsches Museum bei mir zu Besuch. Über den ganzen Tag haben die Arbeiten eingesammelt und ein großes Auto voll getan mit Arbeiten aus so vielen Jahren, wo du auch so eine innere Auseinandersetzung gehst mit Abgeben, mit Trennen und auch der Frage, was ist meine Arbeit überhaupt wert? Ist das was wert? Was ist das für ein Wert? Was hat das für einen Wert, was wir machen?
Aber wie kommt die Frage nach dem Wert auf dabei?
In dem Augenblick, wo du was wegwirfst, hast du eine ganz starke Frage danach, ist das was wert oder ist das nichts wert?
Weil du es zum Müll machst.
Oder kann das weg? Genau.
Okay.
Ich habe da so dran gehangen, ich habe da so für gearbeitet, so für geblutet und es ist so schön geworden. Zumindest habe ich das damals so empfunden, vielleicht vor 10 Jahren. Und jetzt, was mache ich jetzt damit? Werfe ich das? Mülltonne oder Museum? Was für eine Frage. Ist doch absurd. Was für Pole plötzlich. Mülltonne heißt weg für alle, für ewig. Nie wieder rekonstruierbar. Museum, plötzlich ist es dann da gesammelt für die Ewigkeit.
Aber du bist da natürlich auch in einer etwas perversen Situation, dass das die beiden Optionen sind. Ich meine, die Normaldesignerin oder auch bei mir hätte sich die Frage nie gestellt, ob es ins Museum kommt, sondern es war halt einfach nur, klopp ich es weg oder nicht.
Ah ja. Ja, aber wenn du das so lange machst und bei mir steht das wirklich nebeneinander gerade. Da steht die blaue Tonne im Studio und dann kommt nächste Woche kommt das nächste Museum vorbei. Weil es ist schon schräg. Ja. Schon ganz schön schräg.
Aber wenn die Sachen ins Museum kommen, hast du dann wirklich Trennungsschmerz? Weil ich meine, sie sind ja immer noch da, du hast tatsächlich auch irgendwie noch Zugang dazu, es ist halt nicht mehr deins, aber es ist ja eh die Sache, du produzierst ja Sachen für den öffentlichen Raum. Wie sehr ist es deins, sobald es draußen ist?
Ja, die Frage ist vielleicht auch, warum tue ich mir so schwer mit Museen, weil ich das ja nicht so intensiv betrieben habe in den vergangenen Jahren. Es gibt zwar viele Arbeiten in Museen, verteilt eigentlich über die halbe Welt, aber ich habe das nie forciert betrieben. Und was ich jetzt aber tue gerade, und hat ja auch den Gedanken irgendwie, okay, aber dann ist es da auch fixiert sozusagen und vielleicht ist das ja gar nicht so gut. Und dann auch diesen Selbstzweifel der eigenen Arbeit gegenüber, vielleicht ist das ja auch gar nicht so gut. Auch wieder diese Frage nach Wert, ist das wertvoll oder ist das, keine Ahnung, ne? Stellst du dir dann auch, ne? Und denkst irgendwie, okay, jetzt ist das aber für ewig da und jetzt wird das archiviert und geht in irgendwelche Datenbanken und dann gucken Leute in vielen Jahren, gucken da rein, was hat der Fons denn da gemacht? Um Gottes Willen, der kann ja gar nicht zeichnen.
Aber da merkt man doch hervorragend, wie sich diese Messlatte die ganze Zeit verschiebt und wie man da eigentlich immer dieser Karotte hinterher rennt, an diesem, wie der Esel mit der Karotte vor der Nase. Weil ich meine, vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren hättest du ja nicht träumen lassen, dass du mit dieser Problematik mal dich auseinandersetzen
möchtest. Natürlich nicht. Ist ja auch völlig Wumpe. Also ist ja auch völlig egal. Ich meine, ich setze mich jetzt damit auseinander, weil halt dieses Interesse auch besteht. Aber das ist ja auch nicht das Ziel eines Designers. Dieses Archivieren.
Aber schon auch schön, wenn es im Museum archiviert ist.
Ich bin da ambivalent. Keine Ahnung. Schön, aber auch komisch.
Aber ist das nicht dann auch wieder die, ich weiß nicht mehr, auf welches Wort wir uns geeinigt haben, was Wertschätzung oder was Anerkennung? Wertschätzung.
Das ist Wertschätzung. Die tut gut. Da gebe ich dir recht. Das tut gut. Das tut gut, dass jemand vorbeikommt, die Arbeiten anschaut und sagt irgendwie, das hätte ich gerne in unserer Sammlung. Das ist schon eine Bestätigung, glaube ich. Das hat schon Wert. Ja.
Und gerade in diesem Grafikbereich bewegt man sich ja eh immer so ein bisschen, also ich unterstelle das jetzt mal allen, ja, weil bei mir definitiv selber auch so ein Aspekt immer dabei war, dass man Grafikdesign macht, aber ein gewisser Teil von einem ist vielleicht Künstler oder möchte gerne Künstler sein. So war es bei mir zumindest immer irgendwie. Und in dem Moment, wo die Sachen ins Museum kommen, ist es ja irgendwie Kunst, oder? Legitimiert als Kunst. Haken drunter, Siegel, fertig.
Ja, aber Design wird ja traditionell von Museen gesammelt. Das würde ich jetzt nicht als Kunst bezeichnen deswegen, sondern das nennt sich dann angewandte Kunst, glaube ich. Mhm. Ja, es sind auch Museen für angewandte Kunst gerne.
Aber der Name, das Wort Kunst ist mit drin.
Ja, das sind ja auch Künste. Das sind ja auch, ich benutze das Wort ja auch ganz oft, aber ich meine damit nicht bildende Kunst zum Beispiel, sondern es sind Künste. Ich unterrichte an der Universität der Künste und Grafikdesign ist ein Teil davon. Natürlich, klar.
Ich habe gerade eine neue Definition für Kunst für mich, glaube ich, gefunden. Also nicht neu im Gesamtbild, das ich jetzt gerade für die Menschheit das gelöst habe, aber für mich selber. Also deswegen, das ist natürlich so eine Frage, die irgendwie ständig aufkommt, aber was ist denn für dich der Unterschied zwischen Kunst und Design dann?
Da gibt's für mich nur graduelle Unterschiede. Das ist ein absolut, deswegen sind Etiketten, die von möglicherweise von außen herangetragen werden.
Aber graduelle Unterschiede in Qualität, so dass es von das ja. Einmal das eine, was ist das graduelle?
Du hast ja die Qualitätsparameter kannst du ja an beide, wenn man jetzt diese zwei nimmt, anlegen. Ne? Du kannst sagen, wie ist das konzeptionell, wie ist das intellektuell gedacht, so, und dann kannst du auch fragen, wie ist es ausgeführt, wie ist es ästhetisch umgesetzt. Dann könnte noch einen dritten Aspekt hinzunehmen, wie ist es handwerklich gemacht. Ist für manche wichtig, für manche nicht so. Aber das legst du auf, ob das jetzt nur ein Designstück ist oder ein Kunststück ist, legst du das ja beides an. Beim Design käme, glaube ich, wohl, beim Industriedesign käme jetzt noch die Funktionalität hinzu. Obwohl beim Kommunikationsdesign eigentlich auch. Die Funktionalität ist natürlich, sagen wir mal, in der bildenden Kunst jetzt nicht das hohe Thema. Das kann aber natürlich im Design das hohe Thema sein. Wäre dann schon ein Unterschied, wo man differenziert.
Ich habe mir, glaube ich, immer schwer getan damit, dass es so ein gradueller Unterschied ist. Weil ich mag gern schwarz-weiß. Ich mag gern, dass ich sagen kann, das ist ja oder nein. Ja. Und deswegen habe ich es mir jetzt leicht gemacht. Und momentan würde ich sagen, Kunst in Kunst kommunizierst du deine eigene Nachricht. Und in Design kommunizierst du die Nachricht von wem anderen.
Ja, machen wir aber beides, ne? Also wenn du jetzt halt zum Beispiel, schau dir die Ausstellung, die wir gemacht haben für das Neubad-Plakat aus Luzern. Durfte ich mit ein Buch publizieren als Mitherausgeber. Das sind Plakate, die ein vollkommen eigenes Universum darstellen, die frei von jeglicher Einflussnahme eines Auftraggebers gestaltet wurden. Es gibt zwar ein Thema, das ist in der Regel eine Musikband oder ein Theaterstück, aber die Gestalterin war absolut frei von Konvention oder von irgendeiner Vorgabe. Und da sind künstlerische Blätter entstanden, die teilweise auch keinen Wert auf Lesbarkeit legen. Ne, die typografische Regeln missachten, die gestalterische Regeln missachten, die kommunikative Regeln missachten, bewusst geschickt und klug. Und was ist denn das, bitte? Das ist ein Stück Design, aber es ist eine absolut künstlerische Herangehensweise an ein Design, was du erstellst.
Aber wir sind uns schon einig, dass es einfach verdammt schwammige Worte sind, Kunst und Design.
Du hast das angefangen.
Ja, total.
Ich diskutiere dieses Kunst und Design schon seit ich denken kann, weil ich halt von den einen halt, wird mir vorgeworfen, das ist doch Kunst, was du machst, und von den anderen, wenn ich dann Künstler darauf schauen oder Kunstbeflissene darauf schauen, sagen, das ist ja keine Kunst, das ist Grafikdesign. Oder das ist ja Design. Ne? Deswegen sind Etiketten, die werden von anderen vergeben. Mir ist das relativ egal. Ganz ehrlich. Und wo das Museum das jetzt einsortiert, ist mir auch relativ egal.
Das hat ja auch immer ein bisschen was mit so einem gewissen Snobismus, glaube ich, zu tun. Dass sie vor allem in der Kunst Szene, ich sag das mal so pauschal und ich urteile einfach mal über eine ganze Szene hier. Es ist ja so schon viel eben, dass Ich glaube, weil sich eben niemand so richtig klar darüber ist, was ist Kunst und was nicht. Und ich glaube, viel ist da auch diese eigene Unsicherheit immer. Ich meine, die du ja auch offensichtlich in dir trägst, dass du dich dann fragst, ist es jetzt fürs Museum, ist es überhaupt gut genug, dass es dann da ist? Und jeder hat ja so eine Unsicherheit mit unterschiedlichen Dingen auf unterschiedlichem Level. Ich würde sagen, Unsicherheit ist einfach zutiefst menschlich.
Ja.
Und ich glaube, ein Thema, das so vage ist wie Kunst, und es ist einfach vage.
Ja, aber was stimmt daran?
Nee, also, ist gar nicht
was,
schlimm.
Was ist denn, ich denke, was ist denn, Andy Warhol, Künstler oder Designer?
Erstmal ein seltsamer Typ.
Und der weiß, Andy Warhol ist ein Designer, ist Grafikdesigner. Hat aber eine Karriere in der Kunst etikettiert worden.
Aber deswegen finde ich meine Unterteilung gut.
David Lynch, Designer oder Künstler? Industriedesigner.
Ich glaube, immer wenn du es schaffst, einen YouTube-Channel darauf aufzuziehen, dass du das Wetter vorliest, bist du Künstler wahrscheinlich. Das hat David Lynch nämlich gemacht, wenn ich mich nicht irre.
Ja.
Aber nee, deswegen finde ich es so interessant. Auch diese eigene Einstufung und das, ich glaube, die Freiheit gewinnt man wirklich erst an dem Punkt, wenn es so ist, wie du jetzt sagst, eigentlich ist es mir scheißegal. Es ist mir scheißegal, was für ein Etikett da auf mein Zeug drauf gemacht wird. Ich mache halt einfach das. Und da kommen wir dann wieder zu den zwei Punkten zurück, die du vorhin meintest, sind für ein Studio oder für ein funktionierendes Konzept wichtig. Spaß und Kohle. Solange du Freude hast bei dem, was du machst und am Ende des Tages noch was zu essen hast, wen interessiert's, wie irgendjemand das Ganze dann tituliert? Oder?
Mhm. Ja. Aber ich fand ja interessant auch, weil du fragtest, was hat das mit dem Leben zu tun? Was hat das mit Umbrüchen im Leben zu tun? Und das ist schon auch ein bisschen loslassen, auch an Museen zu geben. Auch wenn das jetzt archiviert wird, trotzdem ist es ja auch, du lässt es auch ein bisschen los und ein bisschen wird es auch Vergangenheit dadurch. Ich weiß nicht, ob man das muss man nicht unbedingt machen. Ich mach's gerade. Wie ich halt auch andere Sachen halt verändere, weil ich halt, glaube ich, halt das Bedürfnis ist eher ein inneres und jetzt nicht nur ein berufliches nach dieser Veränderung, sondern die Frage halt auch, wie möchte ich leben? Wie habe ich gelebt? Natürlich schaue ich drauf. Und wie möchte ich jetzt leben? Und machen vielleicht Dinge, die mir in den letzten Jahren wichtig waren, vielleicht sind die mir nicht mehr so wichtig. Und vielleicht bin ich auch nicht mehr bereit, dafür so viel Zeit zu investieren. Ne? Also diesen Erfolg von so einem Laden hat ja auch was mit Zeit zu tun, indem du halt, 70 Stunden die Woche arbeitest. Ne? Und da ist, sagen wir mal, die neu kommende Generation, die diese Fragen sehr kritisch stellt an die Arbeitswelt, an sich selber und an die Arbeitswelt auch, glaube ich, ganz klug, dass sie sagt irgendwie, warum soll ich denn so viel arbeiten wie meine Oldies? Ja, nur für den Erfolg und für das Geld. Mein Leben ist auch noch, spielt auch noch an einer anderen Ebene statt. Und ich finde, diese Fragen sind absolut berechtigt. Wo man aufpassen muss allerdings bei dieser Frage, also jetzt der jüngeren Generation natürlich, ist halt, dass du dann natürlich auch akzeptieren musst, dass das möglicherweise dann auch monetäre Einschränkungen sind, die du hast. Du kannst natürlich nicht unbedingt erwarten, anstatt 70, 30 Stunden zu arbeiten, aber das gleiche Kohle zu kriegen. Das wird nicht funktionieren.
Ja, jetzt gerade auf jeden Fall noch nicht. Ich denke mir mal, langfristig muss ja irgendwie, ist ja immer die Frage, was für ein Wert existiert in der Welt insgesamt? Und ich glaube, das größte Problem bei uns gerade ist ja einfach, dass alles immer auf Wachstum ausgelegt ist. Ja. Und deswegen müssen wir so viel arbeiten. Ja? Ich meine, wenn wir einfach sagen würden, okay, wir haben eigentlich einen ganz schönen Status quo, wir fallen jetzt noch an den Ecken. Ja, also vielleicht sorgen wir für ein bisschen mehr Gleichheit und wir sorgen irgendwie dafür, dass die Krebsforschung noch ein bisschen weiterläuft. Aber eigentlich geht es uns schon ziemlich cool. Mhm. Und vielleicht brauchen wir nicht jedes Jahr ein neues BMW-Modell oder sowas.
Ja, ja, natürlich nicht.
Aber dann, ich glaube, wenn wir das wirklich hinkriegen würden als Gesellschaft, und ich muss sagen, ich bin nicht optimistisch, ich glaube nicht, dass es passieren wird. Ich glaube, dafür gibt es zu viele Stränge, die ziehen. Lobbys, zu viele Eigeninteressen, zu viel Angst, nicht genug zu haben in Vorständen und auch bei mir und dir, ja. Also ich meine, als Konsumenten sind wir genauso mitschuld.
Ja, klar.
Also ich glaube nicht, dass das so optimistisch ist, aber ich glaube, es könnte funktionieren. Ich habe neulich noch einen schönen Fakt gehört, den ich leider nicht verifiziert habe, aber es war ein Interview mit David Bohm, dem Physiker aus den 50ern oder sowas. Und der hat erzählt, und dem bin ich geneigt, alles zu glauben. Und das hatte nichts mit Physik zu tun, aber er meinte, diese ganzen Jäger und Sammler vor 40.000 Jahren oder wie lange auch immer es her ist, haben im Durchschnitt 15 Stunden pro Woche gebraucht, um ihre Nahrung zu beschaffen. 15 Stunden. Und das war's, ja. Den Rest konntest du dich verlustigen in der Woche, ja. Mhm. Und wir arbeiten heute, sind froh, wenn es nur 38 Stunden die Woche sind, die wir an irgendeinem Büro sitzen und an dem nächsten Bandscheibenvorfall arbeiten. Da läuft doch was schief.
Da läuft was schief, ja. Bandscheibenvorfälle sind doof.
Ja. Aber deine Verkleinerung bringt dir dann ja wahrscheinlich eine Menge Vorteile. Eben, dass du nicht mehr so diese
ich weiß es ja noch nicht, was das bringt. Also ja, ich habe ja natürlich drin. Sagen, also ich habe so eine Sehnsucht oder ein Bedürfnis. Und dieses Sehnsucht und Bedürfnis spürt man. Aber ich kann nicht in die Zukunft blicken und auch nicht in die Zukunft fühlen oder sowas. Ich weiß es nicht, was das verändert. Aber du hast sozusagen, es wächst in dir etwas heran und dann veränderst du dein Leben. Ne? Das ist jetzt, finde ich, jetzt nicht so einschneidende Erlebnisse, die wir auch alle hatten oder die meisten von uns irgendwann haben im Leben, wie Schicksale und so. Das ist natürlich mir auch passiert, aber das führt nicht unbedingt zu einer Lebenswandel, sondern ich meine einen anderen Wandel, der sozusagen in dir reift. Der reift einfach in dir und dann veränderst du dein Leben. Und nimm das, und das habe ich so viel, ich nehme es gerade sehr stark wahr und das wird was auslösen. Und mein Leben wird in ein, zwei Jahren möglicherweise anders aussehen als im Augenblick. Und dieses Gefühl ist aber jetzt nicht einmalig, sondern das habe ich in meinem Leben eigentlich häufiger gehabt, dass ich dann ja meine Arbeit komplett anders aufgestellt habe oder auch meinen Lebensmittelpunkt anders gesetzt habe.
Ja. Ich habe es dir neulich auch per Zoom gesagt. Ich glaube tatsächlich, das Risiko, das du eingehst, ist eigentlich sehr überschaubar, weil ich glaube, das solltest du entscheiden. Also ich glaube erstens, dass du sehr happy sein wirst, langfristig damit diesen Schritt jetzt gerade zu gehen, den du gerade gehst. Einfach so, wie ich dich als Menschen einschätze mittlerweile, glaube ich, ist das was dir sehr entgegenkommen wird. Mhm. Aber ich glaube, solltest du in 5 Jahren entscheiden, ach scheiße, ich möchte eigentlich lieber eine mega große Klitsche mit 30 Leuten, dann könntest du das auch wieder relativ schnell ausbauen.
Du meinst, das kann man zurückholen?
Ja, ich meine, deine Sachen hängen im Museum, du hast so viel, du hast dir einfach eine Reputation aufgebaut auch, die man auch jederzeit wieder rauskramen könnte und darauf aufbauen könnte, glaube ich. Mhm.
Keine Ahnung, weiß ich nicht. Wie gesagt, ich habe diesen Zukunftsblick nicht. Aha. Den hatte ich aber auch nie. Ich habe wenig geplant in meinem Leben. Ich weiß so ungefähr, was so diese Woche noch passiert und auch nächste Woche vielleicht. Aber ich weiß nicht, was in einem Jahr ist. Ich mache wenig Vereinbarungen, die länger über mehrere Wochen in die Zukunft ragen. Und das habe ich auch sagen wir mal, da habe ich das Talent nicht. Ich bin kein guter Planer. Ich bin kein guter Lebensorganisierer. Das ist ein Manko, glaube ich. Aber so ist es halt. Wir sind halt Individuen und der eine kann das, die andere kann das, ne? Und ich kann halt auch vieles nicht. Und das habe ich auch immer wieder in meinem Leben schmerzhaft oder wahrgenommen, dass ich halt ja auch handicapped bin in vielen Bereichen und wo du mit diesem Handicap irgendwie umgehen musst. Und Planung ist so eins, ne? Und was aber so, dann aber auch so, für mich aber auch, ich da auch so gelöst habe, dass ich gesagt habe, vielleicht brauche ich diese Lebensplanung auch nicht. Vielleicht ist es auch okay, dass ich das Leben auch ein Stück weit passieren lasse.
So. Vor allem natürlich, umso mehr du nicht andere Leute in der Abhängigkeit von dir hast, umso mehr hast du natürlich diese Freiheit auch.
Das ist eine neue Freiheit. Weil das ist ja definitiv nicht gewesen in den letzten 20 Jahren, weil ich ja immer Menschen in der Abhängigkeit vielleicht zu viel gesagt habe.
Aber sie haben sich auf dich verlassen. Du hast denen Job gegeben.
Ja, genau. Ich bin ja Jobgeber. Ich habe Angestellte. Ich habe überall Menschen, die sozusagen irgendwie mit mir zusammenhängen und wo ich natürlich auch eine Verantwortung habe. Und das ist zum Beispiel etwas, was dann ein Unterschied wäre, dass du halt, ich werde weiter arbeiten, aber dass du nicht mehr in so einem krassen Abhängigkeitsverhältnis stehst, sondern möglicherweise dann in Kooperation stehst. Also ich finde die Idee von kollektiven Arbeiten zum Beispiel interessanter jetzt als von Agenturarbeiten. Also wenn halt ein interessanter Job kommt, dann vielleicht als Kollektiv mit Personen, mit denen man immer schon mal gerne zusammenarbeiten wollte und die da vielleicht auch Lust zu haben, mit dir das zu tun.
Und du hast natürlich auch ein gutes Netzwerk für.
Ja, ich kenne schon ein paar Leute, ja.
Aber du hast dich dann ja von einer Menge Mitarbeitern trennen müssen mit dieser Entscheidung.
Ja.
Und ich nehme an, auch von Kunden, oder?
Ja.
War das, wie lang ging dieser Prozess?
Mittendrin.
Immer noch mittendrin.
Wir sind mittendrin. Also deswegen habe ich auch, als wir gechattet haben, kurz gesagt, ich weiß nicht, ob ich das Interview geben will überhaupt, weil ich weiß gerade noch nicht, wo die Reise hingeht.
Deswegen habe ich aber auch gesagt,
deswegen hast du gesagt, jetzt komme ich.
Jetzt hast recht, genau. Solche Momente muss man auch dokumentieren, weil es sind ja immer die Zeiten, die man danach irgendwie vergisst.
Aber ich werde vielleicht auch Dinge sagen, die ich dann möglicherweise bereue oder die vielleicht dann doch nicht so eintreten, wie ich es gerade vermute. Oder
ich habe dich aber auch nicht eingeladen als Hellseher, also das ist in Ordnung.
Ja, klar. Nee, passt schon.
Wie war diese Trennung oder wie ist diese Trennung dann jetzt gerade? Ist es auch schmerzhaft oder ist es oder
ich meine, lass mir das nicht so anmerken. Ich versuche immer, mir möglichst nach außen nicht viel anmerken zu lassen. Immer ein bisschen so der coole Typ zu sein, der ich aber tatsächlich innerlich nicht bin. Bin halt ja leider ein bisschen zu sensibel. Ich habe Trennungsschmerz. Dolle.
Mehr mit Mitarbeitern, mehr mit Aufträgen, mit beiden?
Ach, Aufträge kommen, sind da und kommen auch wieder oder, ne, das ist, manche sind auch gut zu beenden. Nee, schon eher zwischenmenschlich und auch aus so einem Lebensabschnitt anbelangt. Ja. Menschen und Lebenszusammenhänge anbelangt. Ne? Auch so eine Unsicherheit, in die man sich begibt. Neben dem Trennungsschmerz auch die Unsicherheit. Das ist ja ein kaltes Becken.
Schwingt da aber auch sowas mit. Bei mir ist es häufig so gewesen, in allen Situationen, wo so Trennung da ist, wo man sich bewusst dafür entscheidet, irgendwie auch Trennung irgendwie einzugehen, dass dann auf einmal auch wieder eine Wertschätzung aufkommt, die davor vielleicht verloren gegangen ist im Alltag, in dieser Banalität.
Vielleicht kommt die kommt vielleicht dann nach dieser Trennungsphase wieder. Trennungsphasen sind immer schwierig. Ich habe nie eine angenehme Trennungsphase erlebt in meinem Leben. Weiß nicht, ob das anders beurteilst, aber Trennungen sind schwierig, schmerzhaft, traumatisierend, traumatisch teilweise. Und die Heilung kann danach sich entwickeln, aber das dauert. Man muss dann wieder zusammenfinden. Und man findet sich dann ja auch unter anderen Aspekten wieder zusammen, mit einem anderen Blickwinkel.
Ja, und das kann ja auch befreiend sein, weil man in einer fixen Beziehung, also mit Beziehung meine ich jetzt in einem, wie man zueinander steht. Also wenn du jetzt eben, Fons ist irgendwie der Chef und dann ist irgendwer XY die Artdirektorin, die bei dir noch arbeitet. Manchmal kann es ja vielleicht auch ganz gut sein, wenn das irgendwie über 8 Jahre oder was auch immer sich so entwickelt hat und so eine Dynamik da ist und die dann aufgebrochen wird und man vielleicht 4 Jahre später auf einmal wieder eher in so einem Kollektiv zusammenarbeitet und vielleicht völlig andere Talente
sich zeigen. Absolut. Also es ist halt auch so, dass mir immer wieder Menschen begegnet sind, mit denen ich mal vor Jahren zusammengearbeitet habe, wieder aufploppen und man wieder zusammenarbeitet und teilweise sogar in Konflikt auseinandergegangen bin. Also es gab dann auch beruflich, wo man sich total zerstreitet und dann trotzdem wieder zusammenfindet. Jahre später, nachdem der Streit völlig verraucht ist und man dann sich erinnert, irgendwie das war, aber wir haben da aber was gemacht, was besonders war. Und das können wir vielleicht nur in dieser Situation und möglicherweise auch nehmen wir den Konflikt mit rein. Also ich hatte das ganz konkret bei einem Leiter von Sony Music, mit dem ich mich fürchterlich zerstritten habe wegen Plattencovern, weil ich da so sehr, sagen wir so, wenn ich einen guten Entwurf habe, und ich weiß, er ist richtig gut, dann tue ich mir schwer, den zu verändern. Sag ich mal vorsichtig. Und dann kämpfe ich halt auch sehr dafür und bin dann auch sehr klar eigentlich in dem, was ich sage, irgendwie, okay, wir können hier vielleicht was drehen, aber die Hauptidee würde verloren gehen, wenn wir jetzt eine andere Farbe nehmen, Schrift nehmen, sonst was. Und dann ist das nicht mehr meins. So, dann mach's selber. So ein Konflikt war das. fürchterlich auseinandergegangen, sogar mit Anrufen von Anwälten und so. Jahre später ist diese Person Intendant geworden bei einem großen deutschen Oper und hat mich angerufen und gesagt, irgendwie von uns, eigentlich haben wir doch ein paar sehr tolle Sachen damals gemacht, auch wenn das schmerzhaft und doof auseinandergegangen ist. Lass uns das beiseite legen und lass uns hier zusammen gucken, was wir hier machen können.
Das beweist ja auch ein bisschen Größe dann.
Von ihm vor allen Dingen auch. Ja, dass er dann auch, wie er gesagt hat, den rufe ich jetzt trotzdem nochmal an. Aha. Auch wenn wir uns da so.
Und dann habt ihr zusammengearbeitet.
Ein tolles Design gemacht.
Ja? Ja. Und auch zwischenmenschlich hat es besser funktioniert diesmal?
Das hat ja vorher auch funktioniert, aber war so eine Reibungsebene, ne? Dass man halt, aber durch diese Reibung sind halt besondere Dinge entstanden. Und auch Konflikt und Reibung muss nicht unbedingt immer negativ sein. Also gerade in der gestalterisch-künstlerischen Auseinandersetzung oder der inhaltlichen Auseinandersetzung kann halt Reibung durchaus produktiv sein.
Total.
Und das waren da zwei Charaktere, die aufeinandertrafen und da war sofort so, die ganze Zeit. Hat aber zu tollen Ergebnissen geführt und irgendwann ging es dann nicht mehr. Und dann ging es aber trotzdem mal wieder. Ich kam ja nur da drauf, weil du sagtest, man begegnet den Menschen möglicherweise wieder. Mhm. Das glaube ich schon, dass das passiert. Und dann muss man muss man auch über seinen Schatten springen können und sagen, okay, das war, in der Zeit war das so, jetzt ist eine neue Zeit.
Ich will dich jetzt nicht auf die Psychiater-Couch legen, ja, aber eine Sache, an die ich immer wieder denke, ist, meinst du, dass dein Wunsch nach Wertschätzung, die Intensität dieses Wunsches danach, dass das geringer wäre, dass du dich da eher zufrieden geben könntest, wenn deine Eltern schon mehr? Das ist ja irgendwie naheliegend, oder?
Ja, es ist irgendwie naheliegend. Ich habe es so ein bisschen, habe es schon gemerkt, als ich das eben angesprochen hatte, dass das ein bisschen naheliegend sein könnte. Kann ich nicht beurteilen.
Ja.
Fragt einen Psychologen.
Ja. Nee, aber ich finde es ja immer so, das sind so Sachen.
Aber das ist ja das freie Wille, Prägung, wo kommen wir her? Was war in unserer Kindheit schon Thema und was ploppt wieder auf dann später? Welche Konflikte verhandeln wir denn unser Leben lang? Und da kann ich eigentlich nur jedem sagen, guck mal nach in deiner Kindheit, was war denn da los? So, was für Konflikte hattest du da auszufechten? Und konntest du diese Konflikte damals lösen oder nicht? Oder bist du gerade dran, mit deiner neuen Partnerin, neuen Partner oder wem auch immer, gerade einen Konflikt auszufechten, der überhaupt nicht adäquat zu der Situation ist, die ihr gerade habt? Ja, da zerstören auch viele Menschen ihr Zwischenmenschliches, weil sie halt Konflikte versuchen zu heilen, die aber, was weiß ich, 20, 30 Jahre zurückliegen. Ja, und das kannst du natürlich durch Psychologie dir bewusst machen.
Und da kommen wir eigentlich dann wieder zu der Meditation zurück, wo du dir halt den Raum schaffst dann dafür.
Oder da. Genau. Meditation und Psychologie hängt auch zusammen. Ne? Es gibt zum Beispiel hier in Berlin ein buddhistisches Zentrum, da wird das auch vereint. Da werden Psychologen, Psychologinnen eingeladen, um über buddhistische Prozesse oder Meditationsprozesse zu sprechen, auch Wissenschaftlerinnen eingeladen, die erklären, wie funktioniert das Gehirn während der Meditation, welche Hirnregionen werden durchblutet, der vordere Lappenkortex wird durchblutet und das führt zu einem, deswegen hat man dieses Wohlempfinden, deswegen hat man möglicherweise Verständnis für seine Mitmenschen, man kann auf negative Konflikte anders reagieren, nämlich wohlwollend, was unheimlich schwierig ist für Menschen. Aber das kannst du sozusagen, auch da ist ein gewisses Beeinflussungspotenzial möglich.
Gerade beim Buddhismus gab es ja immer gerne diese, also ich sage jetzt immer, wahrscheinlich kam es hauptsächlich aus mit dem aktuellen Dalai Lama und vielen von den westlichen Mönchen, die da hingegangen sind, aber dass da viel Diskurs eben ist mit der Wissenschaft auch. Dalai Lama nimmt ja auch alle paar Jahre irgendwie führende Wissenschaftler mal ein und sie haben irgendwie 5 Tage Diskurs und meistens entsteht ein Buch daraus oder sowas.
Ja.
Oder Mathieu Ricard, glaube ich, heißt er. Ist auch so ein Franzose, der eben auch in Tibet schon lange Mönch ist. Und war davor, glaube ich, auch ich weiß nicht mehr, was für eine Form von Wissenschaftler, aber hat auch dann diverse Bücher geschrieben, eben mit so einem wissenschaftlichen Ansatz, aber halt so buddhistische Thematiken.
Ja.
Das finde ich auch immer total interessant, wenn diese Sachen dann so zusammenkommen, weil für mich ist auch Buddhismus ist eigentlich, hat mehr Wissenschaft als Religion vom Ansatz her.
Das ist natürlich ein bisschen der westliche Blick von uns, aber das ist ja auch okay so, ne? Dass wir ja mehr diesen analytischen Blick haben, also aus der Psychologie und aus der Naturwissenschaften. Das liegt uns halt näher als der spirituelle buddhistische Blick. Und dass es halt im Westen so eine Art neuen Buddhismus gibt, der das vereint. Ja, das ist schon ganz interessant, weil das so gut passt für die meisten von uns.
Stimmt, du meinst, es ist transplantiert dadurch ein wenig.
Es geht so eine Symbiose ein, die etwas Neues ergibt.
Aber ich finde, so ist der Buddhismus
ist halt
eigentlich auch entstanden.
Es ist zum Beispiel, es muss nicht Religion sein.
Ja, ja. Aber der Buddhismus ist ja auch eigentlich entstanden aus, also ich meine, mehr oder weniger aus hinduistischen Konzepten heraus. Aber der Hinduismus ist halt nicht zu trennen von der Kultur Indiens. Also es ist halt, du kannst Hinduismus nicht transplantieren.
Genau.
Aber Buddhismus ist, also bin nicht ich der das gesagt hat. Ich weiß leider nicht mehr, wo ich es gelesen habe, aber Buddhismus ist eigentlich Hinduismus aufbereitet für den Export.
Okay.
Ich finde, da ist schon was dran irgendwie, wenn man sich die beiden mal anschaut.
Letztendlich muss jeder gucken, wie er diese Dinge, die wir lernen können, in sein eigenes Leben einbaut. Du kannst das jetzt natürlich auch einfach so verfolgen. Das heißt, ich werde jetzt religiös oder ich werde jetzt das Gegenteil oder ich werde jetzt Ideologe. Also einer politischen Glaubensrichtung ordne ich mich an oder so. Das kannst du alles machen. Du kannst aber natürlich aber auch individuell betrachten und sagen, okay, welche Aspekte davon sind für mich persönlich interessant und welche Aspekte davon finde ich auch relevant und welche finde ich nicht relevant und die lasse ich nämlich raus. Und dann formst du dich selber. Also jeder sollte sich doch am besten selber formen und nicht einfach einer Idee hinterherlaufen.
Ich werde jetzt allerdings erstmal die Idee des neu gefundenen Asketen von Sigmund weiter erkunden und würde sagen, du zeigst mir mal noch ein bisschen, was von den Postern übrig geblieben ist da drüben.
Ich würde mich jetzt nicht so bezeichnen, aber wenn du das meinst.
Okay, Asket geht vielleicht etwas weit dafür in deinem neuen Haus hier. Aber ja, zeig mir mal, was du noch so übrig hast.
Ja, okay.
Das war's für heute. Falls du gerade eine von den älteren Folgen hörst, ist es gut möglich, dass du jetzt ein zweites Outro hörst. Lass dich aber nicht von mir verwirren. Ich bin gerade dabei, ein paar Änderungen zu machen. Und dafür muss ich 150 Folgen neu schneiden und nochmal uploaden. Du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, dass das ein kleines bisschen dauert. Falls du mich und die Show supporten möchtest, gibt es dafür ein paar Möglichkeiten. Auf patreon.com/svenzaro gibt es jede Woche Bonusmaterial, exklusiv nur für Supporter. Und das für nur ein paar Euro im Monat, mit denen du mir helfen kannst, ohne den Hype noch lange, lange für dich weitermachen zu können. Es hilft natürlich auch immens, wenn die Show wächst und dazu kannst du deinen Teil beitragen, indem du deinen Kollegen und Kolleginnen davon erzählst. Freunde, Familie, du weißt am besten, für wen das noch was sein könnte. Und zu guter Letzt, falls du es noch nicht gemacht hast, bewerte die Show jetzt gleich mit 5 Sternen in deiner Podcast-App. Im Newsletter gibt es übrigens jede Woche völlig kostenlos inspirierende Tipps von meinen Gästen und mir. Den kannst du auf ohnehinhype.substack.com abonnieren. Und alle Links findest du, wie immer, direkt auch hier in der Beschreibung und natürlich auf ohnehinhype.com. Im Archiv gibt es noch eine Unmenge anderer Gespräche. Unter anderem waren schon mit dabei Stefan Sagmeister, Mirko Borsche, Paula Schör, Mike Mireille, Jeremy Format, Jonas Lindström, Mathilde Mutant, Olaf Heine, Eike König, Erich Spiegermann und. Scroll einfach mal durch. Wir sind bei über 150 Folgen, wie gesagt. Und um ehrlich zu sein, kann ich selber kaum fassen, dass ich das Glück hatte, mit so vielen inspirierenden Menschen sprechen zu dürfen. Vielen Dank an Dominik Huber und Marc Kappeler von Moiré. Von denen stammt nämlich die neue Hausschrift der Show und die heißt GT Pressura. GT steht übrigens für Grilly Type, über die Schrift zu mir kam. Und auch nochmal vielen Dank an Tobias Rechsteiner fürs Vermitteln. Der größte Dank geht aber natürlich an dich fürs Einschalten, fürs Zuhören und für deinen Support. Und wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder.